Jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich nicht guten Morgen sage. Sehr schön. Ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel habt, sie zur Hand nehmen und blättern. Ganz am Anfang vom Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, dürft ihr aufschlagen. Was heißt ganz am Anfang? Es ist nicht ganz am Anfang. Wir haben schon 10 Kapitel fast komplett geschafft, aber wir haben noch 2 Predigten. Und da lade ich euch ein, das 10. Kapitel aufzuschlagen, dass wir hier weiterarbeiten an dem Text, den wir letztes Mal angefangen haben. Und jetzt gehen wir weiter. Matthäus 10, ich lese ab Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnet haben wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Lass uns doch noch einmal kurz aufstehen und ich bete noch für diesen Text, für die Predigt. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares und heiliges Wort, das wir neu aufschlagen dürfen, das wir betrachten dürfen, über dem wir brütend studieren dürfen. Ich will dich darum bitten, schenk du, dass es Frucht tragen darf, dass es uns Freude wird, dieses Wort, dass es uns auch ermahnt, wo es nötig ist. Lieber Vater, schenk du uns, dass wir das bekommen, was wir brauchen in unserer Situation. Du kennst jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist. Du weißt, wo die Kämpfe, wo die Freuden sind. Du weißt, wo der Hunger ist. Und ich will dich bitten, dass du dein Wort nimmst und austeilst und deine Kinder reichlich sättigst. Amen. Amen. Jesus hat die Jünger auf einiges gefasst gemacht, was sie erwarten müssten. Sie wurden von Jesus ausgesandt. Er hat sie geschickt, das Evangelium zu predigen, es hinauszurufen in diese Welt, dieses Zeugnis auszubreiten, auszudehnen. Und er hat sie aber von vornherein vorbereitet, was das bedeuten wird, was es mit sich bringen wird. Und mitten darin sind wir. Jesus hat seine Jünger zuletzt darauf vorbereitet, dass dieses Evangelium, was die beste, herrlichste, schönste Nachricht ist von allen, dass das einen Graben ziehen wird in verschiedene Beziehungen bis in unsere intensivsten nächsten Beziehungen hinein, bis in die Familie hinein. Darauf hat er sie eingestimmt. Er hat gesagt, macht euch keine Illusionen, dass ich gekommen sei, immer nur Frieden zu stiften. Und dass am Ende alle miteinander besten Freunde sind. Nein, Jesus ist dazu nicht gekommen. Er sagt vielmehr, wird dieses Schwert mitten durch unsere Beziehungen hindurchlaufen. Zuletzt haben wir gesehen, wie Jesus einen Nagel, so habe ich es gesagt, in die Wand getrieben hat und ganz klar gesagt hat, wer Vater oder Mutter, oder ich ergänze, dann kommt er kurz darauf, wieder zu sprechen auch, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und das ist eine steile Aussage. Eine Reihe von Auslegern haben gesagt, also, und da stimme ich hinzu, wenn das irgendein Mensch sagen würde, wäre das Blasphemie, wäre das Lästerung. Aber aus dem Mund von Jesus ist es absolut nachvollziehbar und richtig, dass er das sagt. Wir haben uns damit befasst, was für ein Privileg es ist, Jesus nachfolgen zu dürfen. Was für ein Vorrecht es ist. Nicht wir tun Jesus einen Gefallen, dass wir ihm nachfolgen, sondern im Gegenteil, wir haben ein Vorrecht geschenkt bekommen, dass wir ihm folgen dürfen. Und das bringt aber mit sich, dass er die erste Stelle bei uns haben darf, soll, muss. Er muss die erste Stelle haben. Und jetzt kommt Jesus auf das Nächste zu sprechen, was damit auch direkt zusammenhängt. Wir wollen es uns anschauen. Ich lese noch einmal Vers 38. Er sagt hier, und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das ist die dritte von diesen nicht würdig Aussagen. Die ersten zwei haben sich bezogen auf die Liebe zu unseren Mitmenschen, die gut und richtig ist, die aber der Liebe zum Herrn untergeordnet sein muss. Und jetzt kommt er zu dem dritten, wo er sagt, derjenige, der das nicht tut, der ist meiner nicht würdig. Und hier spricht er vom Kreuz. Das ist uns nichts Neues, oder? Das Kreuz. Selbst jeder Ungläubige hat in irgendeiner Form doch schon mal davon gehört, oder? Können wir uns nichts vormachen. Das ist nichts, wo wir sagen, da haben wir gar nichts damit zu tun, kennen wir nicht. Selbst, dass wir es nur bei den anderen so als einen kleinen Anhänger gesehen haben, als Schmuck. Oder früher war es noch sehr viel, auch in den Schulen oder sonst irgendwo ein Kreuz oder auf der Kirche. Oder selbst wenn ihr den Berg hochgeht, ne, ganz am oben, Gipfelkreuz. So, wir wissen, was ein Kreuz ist. Viele, die allermeisten, 99%, werden auch wissen, was mit diesem Kreuz auf sich hat. Dass das nicht einfach nur ja, irgendwas für ein Symbol ist, wie jede Bewegung so ihre Symbole hat, sondern wir wissen, dass es damit, ja, dass es damit etwas mehr auf sich hat, nämlich, dass da Menschen getötet wurden. So, wenn wir über das Kreuz nachdenken, dann will ich ganz kurz etwas darüber sagen. Nicht zu ausführlich, weil über das Kreuz an sich, an der wichtigsten Stelle, kommen wir noch zu sprechen. Aber interessanterweise in unserem Evangelium jetzt zum ersten Mal spricht Jesus über dieses Kreuz. Und auch wenn wir das vielleicht, wie gesagt, kennen, also je mehr wir vertrauter wir sind mit dem Christentum, mit dem Glauben, desto mehr können wir damit anfangen, das ist keine Frage. Aber trotzdem, glaube ich, fehlt es uns manchmal ein bisschen zu sehen, so ein bisschen, was es wirklich bedeutet. Das Kreuz war eine Hinrichtungsmethode von den Römern. Und das war allerdings nicht so, dass sie gesagt haben, jeder, der getötet werden soll, aus irgendeinem Grund, der kommt ans Kreuz. So war das nicht. Denn es gab eine unterschiedliche Art, wie sie Menschen mit dieser Höchststrafe, mit der Todesstrafe gerichtet haben. Ja? Wie es auch heute unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie das Menschen machen. Aber dieses Kreuz, das war speziell vorgesehen für eine bestimmte Kategorie an Menschen oder auf eine bestimmte Kategorie von Straftätern, wenn man so will. Straftätern im Auge des Römischen Reiches. Welche Kategorie von Leuten waren das? Zum einen waren das die schlimmsten und ärgsten Feinde, die das Römische Reich gehabt hat. Es können gegnerische Leute gewesen sein oder interne Feinde, die sich gegen Rom aufgelehnt haben oder versucht haben, die Macht an sich zu reißen. Oder es waren Schwerverbrecher, Leute, die sich durch wiederholte schwere Straftaten den Zorn des Staates auf sich gezogen haben. Für die war dieses Kreuz vorgesehen. Und das Krasse ist, was wir verstehen müssen, dass es hier ja nicht in erster Linie darum ging, dem Leben von dem Betreffenden einfach ein Ende zu setzen. Okay, da gibt es ja verschiedene Methoden, auf wie man das macht. Kurz und schmerzlos meistens, aber nicht so hier. Okay, das eigentliche Ziel war hier bei dem Kreuz tatsächlich nicht, dass einer möglichst schnell stirbt. Das wird ihr einsehen, oder? Da gibt es Methoden und Wege, wie das deutlich schneller, deutlich kürzer passiert. Im Gegenteil war hier das Ziel, einen qualvollen, verlängerten Tod zu erzielen. Das Ziel war, dass die Person sich möglichst lange quält und dann am Ende stirbt. Kennt es vielleicht diejenigen, die von euch früher diese Indianerbücher gelesen haben, den Marterpfahl, ne? Ja, und dies genauso wird es da beschrieben. Ich weiß nicht, wie es wirklich war, keine Ahnung. Aber da wird es genauso beschrieben mit diesem Marterpfahl, ja? Dass einer qualvoll, langsam bis in den Tod gebracht wird. Das ist aber noch nicht alles. Denn zusätzlich zu den körperlichen Schmerzen, zu all dem, was dazu mit einherging, kam dazu, dass das nackt geschehen ist. Sie haben den ausgezogen. Und ihr wisst, wie es ist, das Kreuz wird hoch aufgerichtet. Und dann am besten noch auf einer Stelle, wo ein Hügel oder irgendwas ist. Wozu? Damit es weithin sichtbar ist. Warum? Das Ziel war vom Römischen Reich eine Abschreckung. Okay? Eine Abschreckung zu erwirken. Das heißt, dass alle Leute das sehen und sagen, boah, alles aber das nicht. Alles aber bitte das nicht. Es ist die schlimmste Form des Todes, die mit einer maximalen Schande und Scham einherkommt und mit maximalen Schmerzen. Was heißt es jetzt hier über uns? Interessanterweise, weil Jesus spricht ja hier nicht über sein Kreuz erstmal. Er sagt gar nicht hier, ich gehe jetzt ans Kreuz und werde das alles leiden und erdulden für euch. Das kommt später. Hier spricht Jesus über ein anderes Kreuz. Schaut mal, wie es hier heißt. Und wer nicht sein Kreuz, also das heißt nicht Jesu Kreuz, er sagt nicht mein Kreuz, wer nicht sein Kreuz, sein eigenes Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. So, es handelt sich also um dein persönliches Kreuz, um das persönliche Kreuz der Jünger, von dem er hier spricht. Und er sagt, dass man es aufnehmen muss. Was hat es mit diesem Aufnehmen zu tun? Das mit diesem Aufnehmen hat das auf sich, dass derjenige, der verurteilt worden ist, zu all dem anderen hinzu, zu all der anderen Schmach und Schande, sein eigenes Hinrichtungswerkzeug tragen musste. Zumindest den Querbalken musste er tragen. Sie sind sich nicht ganz einig, musste er das ganze Kreuz tragen. Wir sehen manche Darstellungen, die in die Richtung gehen, manche in die. Aber zumindest den Querbalken seines Kreuzes musste er selbst tragen. Und von dem spricht Jesus hier. Davon spricht Jesus hier. Er sagt, wer nicht sein eigenes Kreuz, sein eigenes Hinrichtungswerkzeug nimmt, in die Hand nimmt und losgeht, wohin? Zu seinem eigenen Hinrichtungsplatz, ist meiner nicht würdig. Nun, ich denke, an und für sich verstehen wir, das Bild. Wir verstehen, was sein Kreuz ist. Wir verstehen jetzt, was es mit diesem Aufnehmen auf sich hat. Aber was bedeutet denn das? Die wenigsten von uns Christen, die sterben doch an einem Kreuz, oder? Ist jemand aus eurem Bekanntenkreis an einem Kreuz gestorben? Wohl nicht, oder? Und selbst wenn wir es weltweit betrachten, die wenigsten Christen, es ist eine verschwindend geringe Anzahl, wenn es überhaupt irgendwo noch stattfindet. Das ist sicherlich nicht das, was Jesus gemeint hat. Es ist ein Bild, das er hier verwendet. Aber was erwartet er von uns? Was sollen wir wirklich tun, wenn wir kein Kreuz aus Holz nehmen sollen? Hättet euch jedem heute eins mitbringen müssen. Hätte ich gesagt, so, jetzt los. Nein, das ist nicht das, worum es letztendlich hier geht. Worum geht es stattdessen? Nun, ich denke, dass mehrere Aspekte damit verbunden sind. Das erste ist, dass wir, und dass Jesus das fordert, tatsächlich bereit sein sollten, für ihn unser Leben zu lassen. Im Extremfall. Wir sehen das, wenn wir das Leben der Apostel später betrachten, sehen wir das live, dass das ständig der Fall war. Ich gebe euch nur einen kurzen Einblick bei Paulus. 1. Korinther 15, Vers 30, da spricht er über die Auferstehung und beschreibt ein bisschen aber was von seinem Alltag. Er sagt, wenn ich die Auferstehungshoffnung nicht hätte, warum erdulde ich das alles, was hier passiert jeden Tag? Was war denn das, was jeden Tag passiert ist? Vers 30, warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweisen mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Ihr seht, Paulus sagt, der Tod war mein ständiger Begleiter. Ständig musste ich darauf gefasst sein, dass ich sterben muss, dass ich mein Leben lassen muss. Hier wilde Tiere, an anderen Stellen beschreibt er Schiffbruch, ausgepeitscht, vor Gericht gestanden, was du dir alles ausmalen willst. Und Jesus hat uns selbst doch auch schon darauf eingestimmt, oder? Erinnert ihr euch in Matthäus 10 eben? Ein paar Verse weiter vorher, was hat er gesagt? Er sagt, stellt euch darauf ein. Vers 21, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern. Ja, was meint ihr, von wem er da gesprochen hat? Das kann jeden Einzelnen von uns betreffen. Jeder von uns kann dran sein. Und der Vater, das Kind und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und werden sie zu Tode bringen. Und glaub mir, das geschieht heutzutage vielfach. Wir haben erst wieder jetzt mit dem Hörspiel angefangen, Nordkorea. Ja? Brutal, kann man sich nicht vorstellen. Aber Jesus sagt uns, dass damit müssen wir rechnen und dazu müssen wir bereit sein. In diesem Sinne, wir müssen dieses Kreuz auf uns nehmen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, müssen wir diese grundsätzliche Bereitschaft im Herzen zu tragen. Ja, ich bin bereit, am Ende, wenn es sein muss, dafür sogar zu sterben. Heftig, oder? Ich habe mir so die Frage gestellt, wenn euch jemand die Frage stellen würde, habt ihr den leichtesten oder den schwersten Glauben? Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, ja. Warum? Schaut mal, gibt es etwas, ich sag mal nur so, aus, so menschlich gesprochen, ich weiß, da hängt ein bisschen was anderes noch dahinter, aber schaut mal, wenn ich auf die Straße gehe und den Leuten sage, was braucht es, um gerettet zu werden? Was sagen wir? Sola fide. Also allein der Glaube reicht, ne? Wie bitte? Allein der Glaube? Wirklich? So allein der Glaube? Ja? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Geht es leichter? Versteht ihr? In einem gewissen Sinne. Du musst keine Leistung bringen. Du hast kein Konto, nichts. Du hast gar nichts, was du bringen musst. Komm, Knie beugen, Christus anerkennen, fertig, du bist gerettet, sofort, wenn du stirbst. Ganze Herrlichkeit da. Christus hat alles erwirkt. In dem Sinne können wir sagen, es ist der leichteste Glaube. Ja? Es ist, du hast keine Vorleistung, du hast nichts, was du bringen musst. Und am Ende sehen wir aber hier, Christus sagt, es wird dich möglicherweise alles kosten. Das ist der schwierigste Glaube. Nicht nur 80, nicht nur 85, nicht nur 90%, alles. Was macht es mit eurem Herz? Würde mich echt interessieren. Es ist aber noch nicht alles. Er sagt nicht nur, Jesus sagt damit nicht nur aus, angenommen, du stehst irgendwann vor Gericht, du bist in einem Land, wo es die Todesstrafe sogar gibt und hopp oder top, an deiner Aussage wird es scheitern. Oder wird es sich entscheiden, ob du weiterleben kannst oder ob du sterben wirst. Was tust du? Ich weiß, es ist immer wieder schwierig, dann vorauszusagen, ich werde, und darum geht es auch nicht. Aber es geht darum, sind wir grundsätzlich, wollen wir das? Sind wir dazu bereit? Aber es ist noch nicht alles. Es fängt schon viel, viel früher an. Sind wir bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet genauso auch die Schmach von Christus zu teilen. Bringt das Schmach mit sich, Jesus nachzufolgen? Bringt es schwierige Situationen für uns, die, wo andere Leute uns schief anschauen? Ja, natürlich bringt es das. 1. Petrus. Ein paar Stellen gibt es im 1. Petrusbrief. Ich lese euch die ein oder andere, dass ihr wisst, worüber ich rede. 1. Petrus 2, Vers 12. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen, am Tag der Heimsuchung. Was tun sie? Sie reden gegen euch als Übeltäter. Sie sagen, das sind böse Leute, das sind Sektierer, das sind, die meinen es nicht gut, das sind Gesetzlose. Damit musst du rechnen, wenn du Jesus nachfolgst. In Kapitel 3 heißt es, in Vers 16, in der Mitte, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden. Was bedeutet das? Schlechtreden. In ein schlechtes Licht rücken. Schlecht darstellen. In Kapitel 4 geht es weiter. Vers 4. Hierbei befremdet es sie, das sind die Menschen wiederum, die, unter denen wir uns bewegen, die Christus nicht kennen. So manch einer, den befremdet es, heißt es hier, es befremdet sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in dem Selbststrom der Heillosigkeit. Und sie, was tun sie? Sie lästern. Oh, er will was Besseres sein als wir. Oh, er ist fromm geworden. Was auch immer. Damit müssen wir rechnen, ihr Lieben. Und Jesus sagt es im Voraus. Er sagt, er hält nicht hinter Berg, er sagt nicht, mal gucken, unterschreib erstmal und dann sage ich, was kommt. Nein, nein. Er sagt es im Voraus. So, das heißt, wer Jesu Jünger sein will, der muss eine Bereitschaft dazu haben, zu sagen, ja, ich möchte diese Schmach mit Christus teilen. Aber nicht nur das. Es geht noch weiter, es geht bis hinein, dass wir verschiedene Dinge in den Tod geben müssen in unserem Leben. Schaut, wenn wir ins Lukas-Evangelium hineingucken, eine Stelle, die sehr, sehr, sehr ähnlich ist und in die gleiche Richtung geht, da heißt es in Kapitel 14 folgendermaßen, Lukas 14, Vers 33, er sagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wir brauchen eine Bereitschaft, Dinge loszulassen in unserem Leben und zu sagen, nein, wenn es nicht funktioniert, wenn ein Konflikt entsteht, dann lasse ich es los. Ich erinnere euch, in Matthäus 6, Vers 24 hat Jesus Folgendes gesagt: Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Berufe gleichzeitig parallel nebeneinander ausüben. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Jesus sagt, es funktioniert nicht. Wir sind so schlau, wir sind so, dass wir meinen, wir können beides mitnehmen. Wir können Jesus als Versicherung fürs Jenseits mitnehmen und wir können aber das volle Leben, alles, was es für uns bereithält, hier auch mitnehmen. Jesus sagt, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Stell dich darauf ein. Da werden manche Dinge sein in deinem Leben, die sterben müssen. Das ist nicht einfach, oder? Und je mehr wir dann wachsen in der Heiligung, so je mehr der Herr uns voranführt, dann zeigt er uns, schau mal hier. Und es ist ein Sterben, es ist ein tägliches, ihr kennt doch das Lied, ne? Jeden Tag ein Stückchen sterben. Singt sie schön, gell? So eine Melodie. Genau das ist es. Jeden Tag sterben. Wer Jesus nachfolgen will, dem wird der Tod ein ständiger Begleiter sein. Vielfacher Hinsicht. Jesus sagt, wer dazu nicht bereit ist, wer grundsätzlich diese Bereitschaft nicht in sich trägt, versteht, es ist was anderes, ob man darum kämpft und ob man dieses Verlangen hat oder ob man von vornherein sagt, Jesus, nee, ohne mich. Jesus sagt, wer nicht mal bereit ist, es ist eines, den Balken bis auf den Berg hochzutragen, das ist eins. Aber wer nicht mal bereit ist, hochzunehmen und loszugehen, das ist was anderes. Wie scheint es euch? Scheint es euch nicht eine sehr, sehr hohe Forderung zu sein? Und dass wir sagen, boah, wer kann dann Jünger sein? Oder ist das nicht zu viel verlangt, Jesus? Solltest du nicht ein bisschen tiefer stapeln, deine Ansprüche? Ich meine, wie willst du denn viele Jünger machen, wenn du schon so hohe Anforderungen setzt? In Vers 37 war es die eigene Familie, die wir bereit sein sollten aufzugeben. Jetzt in Vers 38, um was geht es jetzt? Jetzt geht es um unser eigenes Leben. Und zwar im wortwörtlichen Sinne, aber auch um unser tägliches Leben. Dass wir bereit sein müssen, es immer wieder in den Tod zu geben. Ich möchte euch, um es ein bisschen, eine Frage möchte ich noch stellen. Oder nochmal wiederholen, ist das nicht ein bisschen zu viel, dass Jesus sagt, wer das nicht tut, ist meiner nicht würdig? Das macht er nicht ein bisschen zu viel. Aber ich will euch ein Beispiel geben, um es ein wenig zu entkräften vielleicht. Oder dass ihr es euch ein bisschen nachvollziehen könnt. Stellt euch vor, dass ihr einige, viele Jahre zurücklebt, dass ihr im Militär euch befindet. Für manche ein bisschen weit hergeholt, ist aber völlig egal. Und ihr bekommt eine Aufgabe. Ihr bekommt die Aufgabe, einen wichtigen Schatz zu bewahren, zu bewachen, mit eurem Leben zu verteidigen. Das ist die Staatskasse, kann man so sagen. Du bekommst die Aufgabe, das zu verteidigen, hast die Nachtwache, es kommt, wie es kommen muss, ne? Der Schlaf ist der stärkste Gegner. Zack, eingeschlafen und die Ameisen haben es weggetragen. Nee, der Feind kam, hat es weggeschafft und du wachst voller Schreck auf und merkst, der Schatz ist weg. Er ist nicht mehr da. Und es ist eine sehr, sehr hohe Geldstrafe ausgesetzt worden, falls du diesen Schatz verlierst. Jetzt gehst du zu deinem Kommandant, zu deinem Offizier, was auch immer, zu deinem Vorgesetzten und berichtest ihm das. Stell dich vor, dass du einen guten Kommandanten hättest, einen guten Vorgesetzten. Dann stell dich vor, ihr hättet sogar einen sehr guten. der hingehen würde und sagen würde, weißt du was? Ich nehme die volle Verantwortung für diesen Fehler, für dieses Vergehen, was du begangen hast, nehme ich auf mich. Ich werde gerade stehen nach außen dafür. Du bist völlig frei davon. Wäre das eine Erleichterung für euch? Ich glaube schon, oder? Kann man sich vorstellen. Da fällt einem ein Stein vom Herzen. Du hast schon gesehen, riesige Berge, wie der Schuldner aus Matthäus 18. Schulden, die er sein ganzes Leben nicht zurückzahlen kann. Er sagt, ich werde für diese ganze Schuld aufkommen. Und dann sagt er zu dir, komm mit, wir gehen den Schatz holen. Wir holen ihn zurück. Zusammen. Und stell dir vor, willst du hingehen und sagen, du, es kommt mir ein bisschen ungelegen. Ich wollte noch ein bisschen meinen Garten umgestalten. Ich muss noch meine Steuererklärung machen. Es kommt mir ein wenig ungelegen. Könntest du es vielleicht selber machen und wir sehen uns nachher wieder? Unglaublich, oder? Wer würde so etwas, was würde dir von so einem halten? Der hat aber auch gar nichts verstanden, oder? Der hat null geblickt, für was sein Offizier hier eingestanden ist, aus welcher Patsche er ihm herausgeholfen hat. Und dann ist er noch bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen. Ihr Lieben, es ist nichts anderes mit unserem Herrn Jesus. Wisst ihr, wo er uns herausholt? Aus der ewigen Verdammnis. Aus der Hölle holt er uns heraus. Nicht aus einem komplizierten Leben, nicht aus einer schwierigen Situation. Er reißt uns aus der Hölle. Und dann sagen wir, Jesus, ja, geh mal allein den Weg zum Kreuz. Ich habe noch ein schönes Leben vor mir. Undenkbar. Versteht ihr, warum Jesus sagt, er ist meiner nicht würdig? Der hat nichts verstanden. Der hat nichts verstanden. Wisst ihr, Jesus ist nicht ein Dienstleister der Ewigkeit, der sagt, bezahl mir eine Summe und ich sorge dafür, dass du ins Ziel kommst. Nein, Jesus möchte eine Beziehung. Jesus ist gekommen, um Menschen herauszurufen, die eine Beziehung zu ihm haben sollen. Nicht, wo er sagt, oh, du gibst mir ein bisschen was und ich gebe dir das ewige Leben. Nein, darum geht es nicht. Er will dich ganz. Ich habe letztes Mal das Beispiel mit der Ehe gebracht, oder? Ist doch dasselbe. Da sagen wir ja nicht, ja, ab und zu mal tun wir jetzt so, als ob wir verheiratet sind. Das betrifft das ganze Leben. Du bist komplett, gehörst du dieser anderen Person. Mit Haut und Haar. Und wenn wir Jesus gehören, dann wollen wir uns doch, wenn wir unseren Herrn vor Augen haben, dann wollen wir uns doch mit ihm identifizieren, mit ihm eins machen mit ihm, oder nicht? Schon in unserer Taufe, ihr Lieben, haben wir das doch bezeugt. Jeder, der sich taufen hat lassen auf seinen Glauben, der hat davon ein Zeugnis abgelegt. Wisst ihr das? Erinnert ihr euch an eure Taufe? Was habt ihr da vor der Welt bezeugt? Ja, was bedeutet denn das da? Komm, wir lesen es nach, Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 11. Hier heißt es, in ihm, in Jesus seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, eine geistliche Reinigung, eine geistliche Beschneidung. In der Beschneidung des Christus heißt es hier. Was heißt es jetzt? Mit ihm begraben in der Taufe. In ihm auch auferweckt, mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Was habt ihr damals gezeigt an eurer Taufe? Ich bin tot. Ich bin begraben worden. Dieses Wasser, was auch immer es war euer Grab. Es war euer Grab. Mit Christus, in seinen Tod seid ihr völlig hineingenommen worden. Und deswegen wird euch der Tod auch ständig begleiten in eurem Leben. Wir haben es einmal gezeigt, aber das ist etwas, was permanent geschieht weiter in unserem Leben. Es ist ja nicht eine einmalige Sache. In Römer 6 wird sehr, sehr ähnlich beschrieben als Bestätigung. Noch einmal Römer 6. So sind wir nun mit ihm, mit Christus. Ah nein, wir müssen Vers 3 einsteigen. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wisst ihr, auf seinen Tod sind wir getauft worden. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also, wenn wir es verstanden haben, wenn der Herr wirklich groß vor unseren Augen geworden ist, darf er uns dann mitnehmen in seinen Tod? Ich denke, ja, oder? Es ist doch gar nicht mal etwas Schlimmes eigentlich, oder? Es ist doch gar nicht, sondern wenn wir sehen, es ist doch ein Privileg. Ja, Herr, nimm das Fleisch, alles. Nimm es in den Tod, ich will es doch gar nicht. Aber trotzdem haben wir manchmal so den Eindruck, oder? Dass dann unser Leben, ja, was ist dann aber mit dem Leben? Dann ist mein Leben, es geht ja vor mir den Bach runter. Ich sage tschüss. Schade war's, oder? Jetzt fühlen wir ein tristes Leben als Christ. Dann müssen wir weiterlesen auf Vers 39. Matthäus 10, Vers 39. Ihr dacht schon Römer 6, Vers 39, ich weiß gar nicht, ob es so weit geht. Ich glaube ja nicht. Matthäus 10, Vers 39, zurück in unserem Abschnitt. Jetzt sagt Jesus nämlich etwas über dieses Leben, wo wir vielleicht dran stehen und sagen, vielleicht mit einer Träne hinterher weinen, sagen, ach, das gute Leben, schöne Aussichten, gehen wir dahin. Was sagt Jesus? Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Das ist ein bisschen eine merkwürdige Ausdrucksweise. Wie kann man Leben finden? Könnt ihr einfach sagen, oh, heute bin ich gelaufen auf der Straße und da lag das Leben da, habe ich es gefunden. Stolpert man so mal im Alltag über das Leben, findet es. Das ist eine komische Ausdrucksweise. Das Leben finden. Wir haben hier echt eine einmalige Gelegenheit, ich weiß nicht 100% ob einmalig, aber eine sehr, sehr seltene Gelegenheit. Es gibt in den vier Evangelien, die wir haben, eine Reihe von Parallelstellen. Was würdet ihr sagen, wie viele Parallelstellen gibt es zu diesem Vers? Zwei wäre schon gut, ne? Drei würde dann ja sein, eigentlich in allen Evangelien, ne? Einmal. Also wenn es vier Stellen insgesamt sind, drei Parallelstellen. Wären vier, wäre schon viel, ne? Wir haben sechs. Matthäus-Evangelium zweimal, Markus einmal, Lukas wieder zweimal und Johannes einmal. Das heißt, Jesus hat an verschiedenen Stellen, hat er immer wieder über dieses, hat er das mit fast den gleichen Worten immer wieder neu ausgedrückt und seinen Jüngern das beigebracht, sie das gelehrt. Und das Interessante ist, wenn wir diese Stellen vergleichen, dann verwenden sie ein bisschen andere Wörter zum Teil. Denn die meisten von diesen Parallelstellen haben nicht, wer sein Leben findet, sondern haben, wer sein Leben retten will. In vier von sechs Stellen heißt es, wer sein Leben retten will. Und das verstehen wir besser, oder? Das verstehen wir, oder? Wenn jemand an seinem, oder Johannes geht nochmal einen Schritt zurück sogar. Er sagt, wer sein Leben in dieser Welt liebt. Wer es liebt. Und wer sein Leben, wer sein irdisches Leben über alles liebt, was tut er? Der versucht es zu retten. Er will es bewahren. Er will es vor Angriffen, vor irgendwelchen Gefahren schützen, oder? Warum? Achtet ihr auf Verkehrsregeln? Warum lebt ihr in einem Haus, nicht irgendwo im Wald, zwischen den Wölfen? Weil wir unser Leben schützen wollen. Das ist erstmal klar, ist erstmal natürlich. Aber es gibt Leute, die ihr Leben über alles lieben. Und die alles dem unterordnen, ihr eigenes Leben zu schützen. Und auch Christus muss sich dem unterordnen. Jesus ist gut, solange du mitspielst, solange mein das mein Leben nicht antastet, alles gut. Das ist der Konflikt, um den es hier geht. Und das mit diesem Finden, was hat das jetzt damit auf sich? Beziehungsweise, das ist also ein, und das ist hier der Unterschied ein bisschen. Von der Zeitform kommt es nicht ganz so gut raus hier. Wenn ich es wörtlich übersetzen würde, würden wir eigentlich übersetzen, wer sein Leben gefunden hat. Es ist eigentlich sogar etwas Abgeschlossenes. Hier so, wer sein Leben findet, wer so dabei ist, es zu finden, okay. Jesus spricht sogar von einem, der es bereits gefunden hat. Und das ist ja das Verwirrende. Eigentlich, die meisten sind eigentlich auf der Suche ständig nach dem Leben, oder? Sie leben auf irgendwelche Ziele hin. So Rente, Gehaltserhöhung, Urlaub, Wochenende, was auch immer. Irgendwelche Ziele. Aber leben sie schon in ihrem besten Leben, das sie sich ausmalen? Nee, oder? Es liegt irgendwo. Aber die meisten suchen es. Und suchen ihr Leben zu bewahren. Sie suchen es zu finden. Das ist der Fall von den meisten. Aber Jesus geht jetzt sogar einen Schritt weiter und er sagt, nehmen wir mal an, dass sogar einer sein bestes Leben hier in dieser Welt gefunden hat. Wow. So einer, zu dem wir hinschauen und sagen, wow, der hat es wirklich erreicht. Der ist wirklich am Gipfel angekommen. Der hat alles. Der hat alles, wonach 99% der anderen sich ausstrecken. Interessant, oder? Der Gefundenhabende, ganz wörtlich, sein Leben. Und jetzt sagt Jesus etwas Erstaunliches. Er wird es verlieren. Er wird es verlieren. Wir müssen hier unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Leben, die Jesus hier meint. Jesus redet hier nicht vom gleichen Leben, wenn er hier sagt, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Was ist mit diesem zweiten? Oder ich will ein paar Wörter hier einfügen, ein paar kleine. Wie gesagt, Johannes 12 heißt es, wer sein Leben in dieser Welt liebt. So, es ist ein spezielles Leben. Was ist damit gemeint? Unser irdisches Leben. Unser Leben von 0 bis 77,5. Das ganze Leben, wer dieses Leben gefunden haben wird, der wird sein ewiges, sein wahres Leben, ich will sagen sein wahres Leben, verlieren. Da geht es jetzt natürlich nicht darum, ihr versteht es, dass es da jedem, dem es in irgendeiner Form gut geht, in diesem Leben, dem wird es schlecht gehen im nächsten. Und jedem, dem es hier schlecht geht, dem wird es gut gehen im nächsten Leben. Da schießt man wieder am Ziel vorbei. Es geht hier um etwas Spezielles. Und das wird deutlich, wenn wir in den Umkehrschluss gehen. Und wer sein Leben verliert, wer sein irdisches, sein Leben in dieser Welt verliert, um meinetwillen, wegen mir, okay, nicht weil er ein Taugenichts ist, nicht weil er nichts gelernt hat, nicht weil er faul ist, sondern wegen mir, sagt Jesus. Wer es wegen mir aufgibt, wer wegen mir in den Tod geht, der wird es finden. Der wird es finden. Worauf oder wie sollen wir das deuten? Wie sollen wir das verstehen? Ich erinnere euch an Lukas 12, ein sehr, sehr gut bekanntes Gleichnis. Reichen Kornbauer. Hat er sein Leben gefunden? Bei dem ist so gut gelaufen, dass er anbauen und anbauen und anbauen musste. Lukas 12, Vers 18. Und er sprach, dies will ich tun. Nee, Vers 16 müssen wir einsteigen. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen. Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Der belegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Der sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Der hat es geschafft, oder? Der ist auf dem Gipfel angekommen. Könnt ihr euch vorstellen, der kann sein restliches Leben Urlaub machen. Ja? Das hast du viele, viele Jahre gewonnen im Lotto. Du Tor, Gott sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man seine Seele von dir fordern. Was du bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, für sich Schätze sammelt, aber nicht reich ist im Blick auf Gott. Dummkopf, Narr, du hast geglaubt, dass du wirklich das Leben hier finden kannst. Du hast wirklich geglaubt, ja, ja, ich hab's. Und im nächsten Augenblick ist es weg, ist es weg. Dummkopf, du Narr, in dieser Nacht wird es soweit sein. Und selbst wenn du 90 Jahre alt wirst, was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Nichts, nichts, nichts. Aber es betrifft auch selbst das Leben schon hier. Es ist nicht nur etwas, wo wir sagen, okay, es ist mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Amen, es ist, keine Frage. Und trotzdem geht es um mehr. Denn Jesus, das ist das Interessante, hat etwas über sich selbst ausgesagt in Johannes 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu schlachten, zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, wozu? Damit sie Leben haben, das im Überfluss haben. Sagt Jesus, wozu er gekommen ist. Er sagt, ich bin gekommen, um das Leben, nicht ein Leben, das Leben zu bringen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wisst ihr, das ist das Interessante und das, was wir auch in den Stellen, die wir vorher schon gelesen haben, Römer 6, Kolosser 2, da ist ja nicht nur, wart ihr aufmerksam? Wer von euch ist im Taufbecken unter Wasser geblieben? Keiner. Wir sind wieder rausgekommen, oder? Und was haben wir damit zum Ausdruck gebracht? Dass wir auferweckt sind, dass wir ein neues Leben haben, dass wir aus dem Tod aufgestanden sind. Nicht nur irgendwann, sondern diese Auferstehungskraft Jesu, die wirkt ja in uns jetzt schon. Wir haben jetzt schon ein völlig anderes Leben, als das wir ohne Jesus hatten. Und ich kann es von mir selbst sagen, ihr Lieben, als ein Zeugnis. Ich weiß, dass ich sehr viele Dinge nicht habe in meinem Leben, die andere haben könnten. Aber ich kann euch gleichzeitig sagen, dass ich niemals mein Leben mit Jesus gegen irgendetwas anderes eintauschen wollte. Weil das ist wahres Leben. Das ist echtes Leben. Das ist wahre Freude, wahrer Frieden. In dem, dass der Tod uns ständig begleitet. Aber der Herr benutzt genau das in unserem Leben, um sein Leben in uns wirksam werden zu lassen. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, möchte ich euch mit Hebräer 13 ermutigen, eine Stelle, die wir in letzter Zeit auch immer wieder hatten. Hebräer 13, 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen. Ihr Lieben, nehmt das Kreuz auf euch und lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Lasst uns dazu bereit sein, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn, durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich lade euch ein, ihr Lieben, dass wir dem Herrn antworten und dass wir ihm neu unsere Liebe ausdrücken und unsere Bereitschaft, dass wir unser Leben hinlegen, loslassen wollen, da wo wir wieder uns auf andere Dinge fixiert haben. Und das passiert auch uns Christen, oder? Es ist leicht, es das Kreuz wieder, wieder abzuschmeißen, zu sagen, oh, ohne geht's doch besser. Natürlich ist es leichter. Aber wenn wir Jesus vor Augen haben, wollen wir es gerne tun. Wir wollen es, oder? Ich lade dich dazu ein, dass wir beten, dem Herrn antworten. Ihr dürft gerne aufstehen, ihr seid so lange gesessen. Lasst uns beten.